Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, der Predigtext steht in Johannes 4, Verse 46 bis 54. In Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn, komm doch nach Kapernaum und mach meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus zu ihm, dein Sohn lebt. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten, dein Sohn lebt. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe, und sie antworteten, gestern Mittag um 1 Uhr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben an Jesus, er und seine ganze Hausgemeinschaft. Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er von Judäa wieder nach Galiläa gekommen war. Ja, liebe Geschwister, das Johannesevangelium ist das mystische, das geheimnisvolle Evangelium. Da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Und nur in diesem Johannesevangelium finden wir zum Beispiel diese klassischen 7 Ich-Bin-Worte, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt oder ich bin das Brot des Lebens, der gute Hirte. Das finden wir nur im Johannesevangelium. Und das sind starke Worte, die Jesus sagt. Und damit offenbart er sich selbst als Sohn Gottes. Er outet sich, würde man heute sagen, als Erlöser der Welt. Aber bei Jesus stimmen auch Worte und Taten überein. Deswegen hat Jesus nicht nur Worte gesagt, sondern er hat auch etwas getan. Und so finden wir im Johannesevangelium 7 Wunder überliefert, 7 besondere Zeichen, die er getan hat. Ich habe mal so ein bisschen durch das Johannesevangelium geblättert. Das erste Wunder ist dann, wo er bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelte. Und dann kommt das zweite Wunder, das betrachten wir nachher, wo er das todkranke Kind des königlichen Beamten so aus der Ferne geheilt hat. Und dann wenig später heilt er einen Gelähmten am Teich Bethesda. Dann speist er 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen. Dann wandelt er auf dem See Genezareth, er heilt einen Blindgeborenen und zum Schluss weckt er Lazarus vom Tode auf, so als Krönung des Ganzen. Das sind so im Johannesevangelium 7 Worte, die Jesus sagt, ich bin, und 7 Taten, wodurch er zeigt, dass er es auch ist, der Messias, der Sohn Gottes. Wir kennen ja sicherlich das Sprichwort, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Als Wunder bezeichnen wir Ereignisse, die unfassbar sind, die eigentlich unmöglich sind. Im Johannesevangelium ist die Rede von Zeichen oder eben, wie die Gute Nachricht-Übersetzung es übersetzt, Wunderzeichen. Das ist noch mehr als nur ein Wunder. Ein Wunder ist eben etwas Unfassbares, was geschieht. Aber ein Zeichen deutet auch noch auf etwas hin. Wir kennen das ja alle, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, die Verkehrszeichen. Ne? Muss man drauf achten. Ne? Wenn dann steht Durchfahrt verboten, dann sollte man da auch nicht reinfahren. Ne? Und verschiedene Warnschilder und Hinweisschilder gibt es, die auf etwas hinweisen. Verkehrszeichen weisen auf etwas hin. Und so auch die Zeichen, die Jesus getan hat, die Wunderzeichen, sie zeigen an, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und sie machen aber auch deutlich, dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft schon angebrochen ist. Es hat angefangen. Es ist noch nicht in der Vollkommenheit da, aber das Reich Gottes ist schon in unsere Welt hineingekommen. und breitet sich langsam aus. Und so ein Wunder ist dann ein Zeichen. Und deswegen werden auch heute nicht alle Heilungsgebete erhört. Ich glaube auch an göttliche Heilung, habe auch schon für Kranke gebetet unter Handauflegung, habe Heilungen erlebt, habe aber auch erlebt, dass Gott es so gelassen hat. Und immer wenn jemand durch Gebet auch gesund wird, ist das ein Zeichen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Es ist aber noch nicht in der Vollkommenheit da und deswegen werden auch manche Gebete nicht, scheinbar nicht erhört. Ja, es gibt natürlich noch viele andere Wunder, die Jesus getan hat, aber das Johannesevangelium hat also 7 Wunder ausgesucht. Es gibt noch viel, viel mehr. An einer Stelle schreibt der Johannes sogar, würde man alle Wunder aufschreiben, die Jesus getan hat, würden die Bücher der Welt nicht ausreichen, um sie alle dann aufzufangen. Ja, das Johannesevangelium, ich kann das wirklich nur empfehlen, da entdeckt man immer wieder was Neues. Aber jetzt zu unserem Predigttext. Jesus Christus war damals ja vielfältig unterwegs in Israel und hier kommt er von Judäa nach Galiläa, also ganz einfach vom Süden in den Norden Israels. Da predigte er an verschiedenen Orten, er besuchte auch die Stadt Kana. Da hat er ja schon einmal das schöne Wunder getan, wo er Wein in Wasser verwandelte. Ja, so, jetzt guckt ihr alle, Wein in Wasser, ne? Also haben es viele Christen ja gerne, ne? So sollte es sein. Nein, er hat Wasser in Wein verwandelt. Das ist etwas Großartiges, damit die festliche Freude, die hochzeitliche Freude weitergehen kann. In der Nachbarstadt Kapernaum, so heißt es in der Guten Nachricht und in vielen anderen Bibeln, die Lutherbibel schreibt Kapernaum, ist aber das Gleiche. Da hörte ein wohlhabender Beamter des Königs Herodes von Jesus. Sein Sohn lag im Sterben. Und kein Arzt und keine Medizin konnten helfen. Und wie verzweifelt musste die Familie gewesen sein. Aber von Jesus hatte er schon gehört. Das sprach sich herum, auch ohne Internet und WhatsApp. Das ging auch so. Und dann kam er selber die 30 Kilometer Fußweg nach Kana. Und da bat er Jesus nun eindringlich, seinen Sohn zu heilen. Aber da geschah nun etwas, womit er gar nicht gerechnet hat. Er selber wird herausgefordert durch Jesus. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn, komm doch nach Kapernaum und mach meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, ihr alle glaubt doch nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder erlebt. Das ist die erste Herausforderung. Der königliche Beamte kam, weil er Hilfe suchte. Die Person Jesu war ihm eigentlich egal. Er wollte nur, dass sein Sohn gesund wird. Das war das Wichtigste. Er hielt Jesus für einen Wunderheiler. Aber Jesus wollte mehr. Jesus wollte nicht nur den Sohn heilen, sondern er wollte, dass auch dieser königliche Beamte heil wird, dass er den Glauben an ihn, an Jesus, annimmt. Und deswegen wies Jesus den Mann zurecht. Ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Das klingt erstmal sehr hart. So kann man eigentlich als Seelsorger nicht mit einem Hilfesuchenden reden. Aber das bewirkte ein Nachdenken bei diesem Beamten. Er musste nachdenken, wie er persönlich zu diesem Jesus aus Nazareth steht. Er hätte sich jetzt natürlich frustriert zurückziehen können. Ach, wenn der so ist, dann gehe ich lieber zu irgendwo anders hin. Nein, er setzt noch einmal an. Dann heißt es, dann bat er Jesus ein zweites Mal, Herr, komm doch mit mir. Bevor mein Kind stirbt, geh ruhig heim, sagte Jesus, dein Sohn lebt. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging. Und das ist die zweite Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, der Beamte erwartete, dass Jesus mitkommt und vor Ort durch irgendeine Praxis dann ihn heilt, den Sohn. die Hände auflegt, irgendwelche Sprüche sagt. Mit so einer Heilung aus der Ferne, da hat nun dieser königliche Angestellte gar nicht mit gerechnet. Jesus kam nicht mit nach Kapernaum, Jesus legte dem Kind nicht die Hände auf. Der königliche Beamte, er sollte schlicht dem Wort Jesu vertrauen. Dein Sohn lebt. Er sollte dem Wort Vertrauen schenken. Und tatsächlich, das machte er. Er glaubte und er ging gespannt die 30 Kilometer zurück. Und dann gab es in dieser Geschichte ein Happy End. Dann kamen schon unterwegs die Diener entgegen. Da heißt es, unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten, dein Sohn lebt. Wenn man hier so schaut, findet sozusagen eine Wandlung statt, eine Wandlung des Glaubens des Beamten. Erst wollte er nur einen Wunderheiler, damit sein Sohn gesund wird. Auf die Person des Heilers kam es gar nicht an. Hauptsache, der Sohn wird gesund. Und das war sozusagen der letzte Strohhalm der Hoffnung auf Rettung seines todkranken Sohnes. Aber dann wandelt sich sein Glaube. Auf einmal vertraut er diesem Jesus und auf sein Wort hin geht er einfach zurück nach Hause. Vertraut, auch wenn Jesus nicht mitgeht, er vertraut, dass das Wort schon etwas bewirkt hat. Unterwegs kamen dann die Diener entgegen, der Sohn war gerettet. Und dann prüft er das Ganze nochmal. Wann war das denn? Sagt mal Bescheid. Und dann war es genau die Zeit, wo Jesus gesprochen hat, dein Sohn lebt. In der Minute, in der Sekunde wurde der Sohn auch zu Hause gesund. So ein Wunder aus der Ferne hat Jesus hier vollbracht. Der Sohn war gerettet. Ich kann mir vorstellen, da hat er zu Hause auch drüber berichtet, was ihm da passiert ist. Und dann heißt es auch, er kam zum Glauben an Jesus und seine ganze Hausgemeinschaft. Also nicht nur er, sondern der Sohn, seine Frau, nicht seine Verwandten, die vielleicht mit im Haus wohnten. Dann, er war ja wohlhabend, er hatte Hauspersonal, Diener, ne? Die kamen auch alle zum Glauben. Ganze Familie war happy, ne? Alle waren Christen geworden. Das war auch ein Wunder, ein ganz großes Wunder. Er vertraute auf die Zusage, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Und so sollen auch wir glauben. Glauben an Jesus und Vertrauen auf die Zusagen der Heiligen Schrift. Manche Menschen sagen ja, ich glaube nur, was ich sehe. Und auch manche Christen sind ganz fasziniert von Wundern, lesen viele Bücher über Wunder, über Heilungen, über Totenauferweckungen, über Engelserscheinungen. Ich selber glaube auch an Heilung durch Gebet. Ich glaube auch, dass jeder Mensch einen Engel hat. Aber entscheidend ist doch das Wort Gottes. Dass wir dem Wort Christi Vertrauen schenken. Und wir glauben ja auch, dass Jesus uns in diesem Wort der Bibel begegnet. Und deswegen, wenn wir sagen, lest die Bibel, dann ist das keine Gesetzlichkeit, sondern da geht es um unsere Gemeinschaft mit Christus. Dafür ist die Bibel da. Aber in den Grundaussagen der Reformation heißt es ja, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Ja, ist ja so, dass wir jetzt so im Reformationsjubiläumsjahr sind und die evangelischen Kirchen feiern das ganz besonders. Die Baptistengemeinden sind ja auch irgendwo Kinder der Reformation und sola scriptura wird auch jeder Baptist unterschreiben, nicht? Allein die Heilige Schrift. Das haben die Reformatoren so gelehrt und sie haben recht. Ich stimme dieser Grundaussage zu. Für unser Glaubensleben gibt es aber natürlich noch ein bisschen mehr, als zu sagen, das Wort Gottes. Es gibt noch andere Dinge, die für unser Glaubensleben ganz wichtig sind, dass unser Glaube einen neuen Schwung bekommt. Ich habe mal überlegt, das ist für mich wichtig. Andere Christen sind für uns und für unseren Glauben ganz wichtig. Andere Christen sind für uns ganz wichtig für unseren Glauben. Nichts wirkt so stark wie ein gutes Vorbild, oder? Oder wenn man sich austauscht, was hast du erlebt? Man teilt Negatives und Gutes miteinander. Man teilt sich Glaubenserfahrungen mit oder man teilt auch die Durststrecken des Glaubens, man teilt auch die Zweifel. Und das ist für unseren Glauben ganz wichtig. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, dass Christen keine Einzelkämpfer sind, sondern Christen sind Gemeinschaftswesen. Also wir brauchen eine Gemeinde, wir brauchen irgendwo andere Christen, damit unser Glaube gesund bleibt, damit unser Glaube immer wieder den Schwung bekommt. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir zusammenkommen zum Gottesdienst oder auch in den Kleingruppen. Ich genieße auch die Gemeinschaft dann in der Pastorenschaft. Nächsten Dienstagvormittag haben wir wieder unser Pastorenfrühstück, wo alle Pastoren aus Nordhessen zusammenkommen, zusammen reden, frühstücken, beten. Und das ist wirklich, das ist so gut. Ne? Das tut einem richtig gut. Ja, und dann habt ihr gemerkt, öfter auch rede ich vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person und eine Kraft. Und um diese Kraft können wir auch jeden Tag bitten. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, als wir gläubig wurden, als wir getauft wurden. Aber dennoch sollen wir auch jeden Tag darum bitten, dass wir sagen, Heiliger Geist, sei du mein Tröster. Sei du meine Kraft heute, ich bin so schwach. Rede du durch mich, gebrauche mich, erfülle mich. Ja, und auch im Johannesevangelium entdecken wir sehr viele Aussagen, wofür uns der Heilige Geist gegeben ist und wo er uns helfen möchte. Dann bin ich auch ein Freund von Symbolen. Deswegen habe ich auch die Kerze hier so ein bisschen mittig hingestellt. Wenn man so nur, ich mag es nicht nur gegen eine Tür zu gucken. Das ist für mich irgendwie, Also ich habe ganz gerne, dass man wenigstens ein Zeichen irgendwo hat, wo man merkt, hier konzentrieren wir uns auf Gott. Natürlich können wir auch glauben ohne Symbole, nur mit dem Wort Gottes, können wir auch. Aber prüft euch selber, es hilft uns doch. Nicht umsonst haben wir so eine schöne Kapelle, die hilft uns, uns auf Gott zu konzentrieren. Oder wenn wir zu Hause unseren Lieblingsplatz haben, wo wir die Bibel lesen, vielleicht eine Kerze anzünden, wo wir zur Ruhe kommen. Diese Dinge sind wichtig, ein Kreuz, eine Kerze, ein Symbol. Dann eben finde ich es auch gut, dass wir verschiedene Bibelübersetzungen haben. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich nicht der größte Anhänger der Lutherbibel bin, weil ich sie einfach für sehr alt von der Sprache halte. Ich liebe die Gute Nachricht Bibel und die Einheitsübersetzung, die im Übrigen auch an vielen Stellen ähnlich wie die Lutherbibel klingt. Deswegen kann man die auch als evangelischer Christ ganz gut gebrauchen. Aber jeder hat seine Lieblingsbibel. Und warum nicht auch die Lutherbibel, die viele ja eben auch von Kindheit kennen und wo man vielleicht auch die meisten Worte auswendig kennt, was ja auch ein Schatz ist. Deswegen, ich will das nicht abwerten. Nur für mich gebrauche ich eben andere Bibelübersetzungen, die mir gut tun. Und wenn jemandem die Lutherbibel gut tut, ist das doch super. Dann soll man die auch voller Freude weiterlesen. Aber wenn eine Bibelmüdigkeit da ist, dann hilft es manchmal, eine modernere Bibel zu lesen und dann zu sehen, wie klingt das denn? Da muss ich ja erstmal drüber nachdenken. Und das hilft uns ja auch. Ja, geh ruhig heim, sagt Jesus zu ihm. Dein Sohn lebt. Das ist ein Hoffnungszeichen in allen Situationen, die ausweglos erscheinen. Jesus Christus ist gekommen, damit wir leben und damit unser Leben einen Sinn und ein Ziel hat. Was ist in unserem Leben am Sterben? Was ist in unserem Leben verkümmert? Ich denke jetzt nicht an die körperlichen Gebrechen, die bekommt jeder früher oder später einmal. Ich denke daran, pflegen wir noch unsere Freundschaften und Kontakte? Haben wir noch Freude an Hobbys? Gönnen wir uns noch schöne Musik oder ein gutes Buch? Haben wir noch Freude an den Wundern in der Natur? Sehen wir noch, wie schön die Natur ist? Der Heilige Geist ist ein Freund der Natürlichkeit. Er will uns Lebensfreude und Lebenskraft schenken. Da fiel mir dann noch eine schöne Weisheit ein. Es kommt nicht darauf an, dass unser Leben viele Tage hat, sondern es kommt darauf an, dass unsere Tage viel Leben haben. Denn es kommt nicht darauf an, dass unser Leben viele Tage hat, sondern es kommt darauf an, dass unsere Tage viel Leben haben. Das ist viel wichtiger, liebe Geschwister. Aber dann dachte ich auch so an unsere Gemeinde. Wir hatten einige Beerdigungen in letzter Zeit. Es gibt seit Jahren so einen schleichenden Rückgang. Andererseits gibt es auch Hoffnungszeichen, kleine Veränderungen, Menschen, die gerne zum Gottesdienst kommen, wie auch heute hier. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Aber stellt euch einmal vor, Jesus spricht zu uns: Geht ruhig heim, eure Gemeinde lebt. Gut, ne? Das ist schön, ne? Wenn Jesus das so zu uns sagen würde, und ich wage es mal, Jesus sagt es heute zu uns: Geht ruhig heim, eure Gemeinde lebt. Und das tut gut. Und dann hilfreiche Veränderungen wagen, auch wenn es scheinbar äußerliche Dinge sind. Äußerliche Dinge sind oft Zeichen für innerliche Prozesse. Deswegen ist es gut, immer mal zu überlegen, ob alles noch so dienlich ist, ob es so wirklich dem Gemeindeleben noch entspricht, wie es jetzt ist. Kleine Veränderungen waren. Manche sagen so, habe ich so gehört hier, auch vom letzten Gottesdienst: Das ist so schön, wir sitzen hier so, das ist so, sieht so alles so voll aus, ne? Und man sitzt dicht beieinander, man kann alles gut verstehen, man braucht noch nicht mal ein Mikrofon. Ja, und das ist doch richtig gemütlich und klasse. Und dann höre ich andererseits die Kapelle, wenn wir da Gottesdienst, das ist, sieht so leer aus, ist so leer. Und ich habe doch schon manche Stimmen gehört: Warum können wir da auch nicht die Sitzordnung mal so ein bisschen wieder ändern? Vielleicht 2, 3 Bänke raus, ein bisschen lockerer stellen, hinten einen Begegnungsraum schaffen, vielleicht dort sogar das Kirchencafé durchführen. Warum nicht? Man kann es ja mal ausprobieren. Und wenn dann mal wieder 150 Leute zum Gottesdienst kommen, können wir wieder die Bänke dazustellen. Ist ja kein Problem, wir sind ja flexibel. Aber im Augenblick entspricht es unserer Gemeinde, wenn es weniger Bänke sind, weil die vollkommen ausreichen, dann sieht es voller aus, ne, dann sitzt man wieder ein bisschen dichter beieinander und dann hat man sogar noch Platz, um dort das Kirchencafé aufzubauen, wo Gäste dann sofort sehen: Oh schön, nach dem Gottesdienst gibt es hier was Besonderes. Äußerliche Veränderungen, aber Zeichen, dass auch innerlich wir bereit sind, auf Gott zu hören und dass wir auch möchten, dass es in der Gemeinde vorangeht. Ja, es gibt ja dann auch noch so meine persönlichen Gedanken: Warum nicht einen Namen für die Gemeinde, der ein Programm ist? Und Petrus ist für mich so das Programm für diese Gemeinde. Petrus, der unter, wo wir das schöne Bild haben, der untergeht. Wir sind wie eine untergehende Gemeinde, aber Jesus hält uns fest und zieht uns raus. Und dann sagt Jesus ja auch zum Petrus dann: Wirf die Netze aus. Auch wir sollen wieder die Netze auswerfen, auch wenn wir vielleicht lange Zeit nichts gefangen haben. Wir dürfen wieder die Netze auswerfen und Gott kann sie uns füllen. Ja, warum nicht auch hier und da mal etwas ausprobieren? Äußerliche Veränderungen sind Zeichen, dass wir vor dem Rückgang nicht kapitulieren. Äußerliche Veränderungen sind Bekenntnisse der Hoffnung, die wir haben. Und ich sage ja nicht, dass es alles schlecht ist, ne, sondern ich sage, unsere Gottesdienste finde ich richtig gut. Ich fühle mich wohl in unseren Gottesdiensten. Sie sind für Jung und Alt gut geeignet. Jeder kann sich einbringen. Man kann auch mal was ausprobieren mit Beamer oder mit Flipchart oder mit Anspiel. Alles gut. Lobpreislieder, klassische Lieder, Chor, alles gut. Gottesdienst finde ich sehr gut. Also da fühle ich mich richtig wohl. Und viele Dinge sind in der Gemeinde auch richtig gut und manche laufen an und das macht richtig Spaß. Aber warum nicht hier und da auch Dinge der Realität anpassen? Ja, geht ruhig heim, sagt Jesus. Geht ruhig heim, eure Gemeinde lebt. Geht ruhig heim. Aber erst nach dem Kirchencafé. Und dann vertraut, dass Jesus für uns sorgt. Geht ruhig heim, aber dann betet auch für die Gemeinde. Und ich weiß, dass viele es auch tun. Geht ruhig heim und überlegt, was ihr persönlich und auch ich zum Fortbestand der Gemeinde beitragen könnt. Denn ihr alle seid, wir alle sind Gemeinde, jeder Einzelne. Geht ruhig heim und unterstützt die Gemeindeleitung, die zusammen mit der Gemeinde versucht, auf Gott zu hören und auch eben zu sehen, was für uns dran ist. Mich hat dieser Text ermutigt, für das, was in unserem eigenen Leben am Sterben ist, prüft mal, wo ihr vielleicht auch Bereiche im Leben habt, das liegt brach. Manchmal kann man auch nicht anders, da gibt es so viele Sachzwänge, nicht? Da muss man sich um dies und das kümmern, familiäre Verpflichtungen und dann noch der Beruf, man hat kaum noch Zeit heutzutage, das ist oft schlimm. Aber es ist schade, wenn dann Dinge in uns sterben, die eigentlich wichtig sind. Und gerade auch freundschaftliche Kontakte zu pflegen, ist so wichtig. Und dass man auf sich selber achtet, auf sich und dann auch etwas tut, was einem gut tut. Wir können nicht nur leisten und schuften, wir müssen auch mal was tun, was uns gut tut. Ja, dein Sohn lebt und das gilt auch für die Gemeinde. Auch wenn man so meint, da ist manches am Sterben, aber Jesus sagt, geht ruhig heim. Dein Sohn lebt, die Gemeinde lebt. Und das ist ein Wort, was mir Hoffnung macht. Denn Jesus ist der, der uns das Leben schenkt und uns Sinn und Ziel gibt. Amen. Zum Segen stehen wir noch einmal. Komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. So segne und behüte uns, du allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.